haben wir ja letzten Sonntag programmgemäß angefangen, uns einmal ernsthaft und über längere Zeit als Gemeinde mit dem zweiten Buch Moses, dem Buch Exodus, zu beschäftigen. Und es ist unser erklärtes Ziel, dieses Jahresthema, wir wollen nicht nur hier und dort ein bisschen was herauspicken, etwas leicht Verdauliches, sondern wir möchten vor allem das servieren, was die Bibel feste Speise nennt, oder? Also geistliche Nahrung, die uns hilft, geistlich zuzunehmen, nicht um den Bauch oder ums Foodie herum zuzunehmen, sondern im Glauben und in der Erkenntnis und in jedem guten Werk zuzunehmen. Und so befassten wir uns am letzten Sonntag fingen wir an uns mit der Geschichte dieses Moses zu befassen und fingen an mit seiner persönlichen Erweckung, wie Moses eigentlich bis in sein 80. Lebensjahr hat er keine großen Stricke verrissen, aber dann sprach die Stimme Gottes zu ihm und alles änderte sich. Und das ist Erweckung. Moses ist nicht so ein großes Licht geworden, weil er ein großer Hirsch war oder so. Eigentlich, nach heutigem Dings würde man sagen, er war eher ein Totschläger, der dann Asylant wurde, weil er jemanden umgebracht hatte und am Schluss als Schafhirte geendet hätte. Aber er erlebte Erweckung. Und das ist es, was Menschen wie du und ich brauchen, das Reich Gottes. Wir werden es nicht mit unserer Weisheit und mit unserer Frömmigkeit und mit unseren Anstrengungen erreichen, erlangen oder erbauen. Menschen brauchen Erweckung, damit sie wirklich etwas bewegen können im Reich Gottes und auf dieser Welt. Und Erweckung ist in jeder Lebenslage und zu jedem Lebensalter möglich. Vielleicht kennt man Gott noch kaum. Moses kannte Gott nicht, als er erweckt wurde. Oder vielleicht kennen wir Gott schon lange. Die einen oder anderen von uns kennen Gott schon lange. Aber eben gerade, wenn man Gott schon lange kennt, ist auch immer die Gefahr, dass er langsam aus dem Zentrum unseres Lebens an die Peripherie hinaus abwandert oder von anderen Inhalten verdrängt wird. Aber egal, wer wir sind, wie weit wir sind, wo wir stehen, es sind immer wieder Erweckungserfahrungen, die das Potenzial haben, uns echt weiterzubringen und Gott näher zu bringen. Und jetzt diese Art Erweckungserfahrungen, die gibt es auf persönlicher Ebene, eben Moses mit seinem Dornbusch, oder? Aber auch ganze Menschengruppen, Gemeinden können von Erweckungsluft angeblasen werden und auch ganze Völker können und müssen immer wieder Erweckung erleben, von Gott neu angesprochen, angekickt werden, vom Wind des Heiligen Geistes, der weht, wo er will, neu angeblasen werden. Weil Jesus hat das gesagt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist und das bleibt Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Irgendetwas muss von oben kommen, sonst ist es Menschenwerk. Oder? Und dann ist plötzlich auch unmögliches Zeug wird möglich, weil Gottes Geist einen Erweckungsimpuls wirkt. Kann Menschen, Gruppen von Menschen, ganze Völker ansprechen. Und wenn das passiert, nur schon der erste Kontakt, das erste Mal, wenn es Klingelung macht, oder? Da entsteht wie ein neues Selbstbild. Plötzlich merken Menschen, oh, wow, Gott, ich bin irgendwie Gott nimmt mich wahr. Gott redet zu mir, oder? Und es entsteht ein neues Selbstbild und es entstehen neue Gaben und neue Vollmachten und neue Türen gehen auf. Und dann geht es im Normalfall so etwa, das ist ein Zeitraum von so 18 bis 36 Monaten. Und während dieser Zeit fängt ein neuer Segen an zu fließen. Und dann ist, so werden Menschen und ganze Völker stehen plötzlich auf einer neuen Ebene, weil Gott sie auf eine neue Ebene hievt. Und so eine Erweckung jetzt im großen Stil füllt die Seiten des Buches Exodus. Es ist die Erweckung des Volkes Israel unter Moses. Und solange das jetzt schon her war, das ist etwa 3.500 Jahre her, schätzt man, oder? Das war nicht die erste Erweckung. Die Bibel ist da ganz klar, Gott hatte schon vormals und in noch tieferer Vergangenheit immer wieder Menschen erweckt. Oder Abraham, Jakob, Josef, sie erlebten Erweckung, persönliche Erweckung. Und als Folge kam in ihrem Leben ein großer Segen auf, für sie selber und für ihre Nachfahren auch, oder? Und das ist alles toll und wunderbar, aber mittlerweile jetzt, seit den Tagen Josefs, waren ungefähr 4 Jahrhunderte vergangen und durch Gottes Segen auf dem Stamme Abrahams oder auf der Familie Abrahams war eben dieses Volk, das neue Volk entstanden, die Israeliten. Und diese Israeliten lebten jetzt in Ägypten. Und darauf müssen wir jetzt nicht eingehen, wie sie dort gelandet sind. Und am Anfang des ersten Kapitels des Buches Exodus ging es diesen Israeliten auch noch wirklich super toll, oder? Jeden Tag irgendwie ein Döner essen und ein bisschen im Nil baden und so und ein bisschen Kamele reiten und alles war wunderbar, oder? Und es steht dann auch, 1. Mose 1,7, die Israeliten aber waren fruchtbar und nahmen Überhand. Es ging ihnen so gut, dass alles wuchs, die Familien auch und so. Es ging ihnen wirklich gut. Und aber eben hoppla jetzt, oder? Irgendwo in einer Ecke des Neuen Testamentes stehen diese unschönen Worte. 1. Korinther 10, wer meint, dass er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und das geschah ihnen dann. Vor lauter Döneressen und im Nilbaden merkten sie zuerst gar nicht, wie sich die Umstände um sie herum ändert. Vers 8, da erstand ein neuer König über Ägypten. Und das Problem war, dieser neue König war den Israeliten gar nicht gut gesonnen, nicht wie die alten Pharaos, die irgendwie gedacht hatten, ja, die Israeliten und so, Zwäge Löt und so, sondern dieser König, der hatte etwas gegen sie, der war ihnen nicht gut gesonnen. Und für eine Weile dachten sie, ja, das kommt dann schon wieder und so, der ist jetzt halt noch jung und dann wird dann schon wieder normal, aber es wurde nicht besser, es wurde immer schlimmer. Vers 11 dann des ersten Kapitels. Und Pharao, das ist der Fachausdruck für ägyptische Könige, ist Pharao, das hören wir in Zukunft jetzt oftmals, oder? Der jetzt da an der Spritze ist, der General Sisi, das ist auch so ein Pharao, oder Typ. Und Pharao setzte Fronvögte über sie, um sie mit Fronarbeiten zu drücken. Fronarbeiten sind Gratisarbeiten, oder? So jetzt, Leute, komm hier, Pyramiden bauen, oder? Und jetzt mochten diese Israeliten, die noch am Anfang des Kapitels waren, sie so gesegnet und so, oder? Machten als Volk die Erfahrung, die Einzelmenschen, Menschen wie du und ich auch machen können, oder? Gottes Gegenwart bringt Segen, Aufschwung, Überfluss, oder? Aber dann verliert man vor lauter Überfluss Gott aus den Augen und aus dem Sinn. Und Gottes Gegenwart wird dünner und dünner und auf einmal wird sein Segen wird auch immer dünner. Und es entsteht eine Art ein geistliches Vakuum, oder? Und dieses geistliche Vakuum fängt dann alle möglichen Negativitäten anzuziehen. Und so auch im Buche Exodus, dann in der nächsten Phase, Vers 13, da zwangen die Ägypter die Israeliten zum Sklavendienst und machten ihnen das Leben sauer, oder? Irgendwie so, jetzt hat es so viel von diesen Typen, hey, komm, die machen wir fertig, hey, oder? Und in diesem Stadium des Zwanges und des sauren Lebens merkten sie dann, und Völker merken es, wenn sie in diesem Stadium sind, und Einzelmenschen merken es auch, wenn sie in diesem Stadium sind, dass irgendetwas nicht mehr stimmt, oder? Irgendetwas klappt nicht mehr und sie fangen an, Lösungen zu suchen und finden keine. Denn für dieses Problem gibt es keine menschlichen Lösungen. Ich möchte es illustrieren, ausnahmsweise wieder einmal, jetzt nicht als eine künstlerische Illustration, sondern als eine wissenschaftliche Illustration. Man merkt den Unterschied immer, wenn oben steht Figur 1, oder? So. Dann merkt man, es ist eine wissenschaftliche Illustration. Und das ist jetzt die wissenschaftliche Illustration, oder? Aus dem Gebiet der Spiritualphysik, sozusagen. Die Gegenwart Gottes in unserem Leben, die produziert Segen, oder? Und Segen, es ist diese Kraft hier, die uns sanft nach oben zieht. Einzelne, ganze Familien, Gemeinden, ganze Völker. Irgendetwas zieht sie nach oben. Und es kommt irgendwie, es läuft gut, ein bisschen mehr von dem und voll von dem und Überfluss da. Und zwar nicht erst auf Wolke 7 dann, sondern hier, schon auf dieser Welt, der Segen, oder? So, Uplift. Und so viel, worauf wir uns mega viel einbilden hier in der Schweiz, hat seinen Grund genau in diesem Segen, oder? Unserem Vorfahrensegen, da sind Sachen gelaufen, seit 1000 Jahren und länger, immer wieder haben Menschen Erweckungen erlebt, ganze Landstriche, möchte jetzt da auch nicht ins Detail gehen. Nehmen wir vielleicht mal durch. Aber auch das Gegenteil gibt es. Es gibt noch eine andere Kraft, oder? Also das ist der Segen hier, oder? Segen. Und das Gegenteil gibt es auch. Je weiter Menschen oder auch ganze Völker sich von Gott entfernen, oder um den theologischen Fachausdruck einzuführen, für die Entfernung von Gott. Der theologische Fachausdruck für die Entfernung von Gott ist Sünde. Ich weiß, das Wort wird auch anders gebraucht, aber das hat die Bedeutung. Wer der Sünder ist, ist ist weg von Gott, oder? Und je tiefer Menschen in der Sünde stecken, je weiter sie weg sind von Gott, desto mehr kommen solche Menschen unter den Einfluss der anderen Kraft in dieser Welt, die so weit verbreitet ist, wie die Schwerkraft, oder? Die sie runterzieht. Es ist die Schwerkraft unserer gefallenen Welt. Die Bibel sagt von den ersten Zeiten an, wir leben nicht im Paradies, wir leben in einer gefallenen Welt. Und auch hier eben der Fachausdruck Sünde oder vielleicht im größeren Zusammenhang der Fluch der Sünde, der zieht runter, oder? Und tatsächlich ging es den Israeliten auch so, oder? Es ging nicht lange und es ging noch weiter runter. Sie hatten gedacht, jetzt müssen wir gratis Pyramiden bauen, oder? Merci für Obst und so. Aber dann Vers 22, plötzlich geht es ihnen jetzt an den Lebensnerv. Vers 22, da gebot der Pharao seinen Leuten, alle Knaben, die den Israeliten geboren werden, werft sie in den Nil. So eine Art prämoderne Abtreibungswelle, oder? Und diese Gesetzmäßigkeiten, wir sehen sie im großen Stil illustriert am Volke Israel. Es gibt Dutzende von Beispielen in der Bibel, wie man es an Einzelmenschen illustrieren könnte. Ich bin mega dankbar, dass es uns nicht so geht, wie es jenen damals gegangen ist. Mir fällt auf, wenn ich so hier herumschaue, die jetzt nicht gerade in den Ferien sind heute, oder? Wie bei vielen unserer Kernmannschaft und Kernfrauenschaft hier sich der Segen breit gemacht hat über die Jahre. Wenn du es nicht glaubst, schau zurück, vielleicht in deinem Leben an den Tag, wo du hier aufgekreuzt bist. Wie ist es dir da genau ergangen? Oder? Und wo stehst du jetzt? Oder? Mir fällt auf, bei vielen von uns und wichtigen Leuten hier ist Segenszeit, ist Erntezeit. Und freuen wir uns dessen, und ein bisschen mehr noch als freuen wir uns dessen, seien wir dankbar, oder, dass das so ist. Und doch flüstert eben auch in solche Situationen hinein, flüstert das Buch Exodus irgendwie quer durch die Jahrtausende, diese aufwühlende Botschaft, pass auf, dass dir vor lauter Segen deine Connection mit dem Spender deines Segens nicht abhanden kommt, oder? Wenn es dir so gut läuft, oder? Wenn es dir so gut läuft, dass du fürs Beten keine Zeit hast, oder? Oder es läuft dir so gut, dass du immer nur noch am Herumknutschen bist, oder? Oder die Liebe Gottes ist gar kein Thema mehr, du hast genug von der anderen Liebe und so. Oder dein Hunger und dein Durst bezieht sich nicht mehr auf das Wort Gottes, sondern immer nur noch auf die Speisekarte. Oder? Das ist die große Gefahr für uns reife Christen, oder? Die nicht mehr im Regen stehen, sondern die im Segen stehen. Weißt du, was die große Gefahr ist? Es ist nicht die Sünde und der Teufel, sondern die Bibel sagt, es ist das Vergessen. Vergessen, oder? Beten vergessen, Bibellesen vergessen, die Gemeinde vergessen, Gott vergessen. Schön, langsam geht es steigerli ab. Es ist ein Prozess, oder? Über ein paar Jahre. Und viel, viel später dann, nach vielen Abenteuern, wird Der Moses hier, mit dem es angefangen hat, der ist dann noch viel, viel älter. Und als er dann ganz alt ist, knurrt er da Gottes Volk an. Und es ist gut, wenn wir sein Knurren auch mal hören. Im 5. Moses dann steht, hüte dich und nimm dich in Acht um deines Lebens willen, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie dir nicht aus dem Sinne kommen, oder? Und zur vielleicht eine ähnliche Bibelstelle aus dem Neuen Testament ein bisschen positiver. Stattdessen, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Also, es ist auch ein Thema, das wir mal besprechen könnten, aber das ist mega wichtig. Alles im Reich Gottes muss man irgendwie festmachen. Man muss es anbinden. Hey. Oder? Berufungen, Erwählungen, Visionen, Glaubensprojekte, den Segen Gottes. Alles muss man irgendwie festmachen. Sonst kommt der Feind und klaut sie einem. Kommen sie einem abhanden, man verliert sie. Zuerst vergisst man sie und dann verliert man sie. Und jetzt, gut, das ist jetzt ein bisschen so, vielleicht ein bisschen, was hat jetzt das mit dir zu tun? Du bist ja kein alter Israelit oder eine alte Israelitin. Aber nehmen wir ein paar Sachen, ein paar praktische Sachen für uns hier mit, heute Morgen. Erstens, wenn du unter irgendwelchen Bedrückungen lebst, wenn einer oder mehrere Fronvögte über dich gesetzt sind, wenn du irgendwelche Grabmäler bauen musst für den Pharao, einen Job machen musst, den deine Seele hast, oder? Ich hätte dieses Wort des Herrn heute Morgen. Der Ausweg liegt nicht darin, dass du gegen deine Umstände kämpfst, sondern der Ausweg fängt dort an, wo das Problem angefangen hat, nämlich bei deiner persönlichen Erweckung. Oder? Und wenn du Glauben hast, nur wie ein Senfkorn, dann kann dieses Jahr und soll dieses Jahr das Jahr deiner persönlichen Erweckung sein. Und das Jahr deiner Erweckung wird gefolgt werden vom Jahr deiner Befreiung und deines Auszugs aus deinen Umständen, die dir nicht mehr gefallen. Aber weißt du was? Es gibt Bedingungen, dass es so kommt. Und die Bedingung ist, dass du mindestens mal anfängst, das erste Gebot zu halten. Wie ist das erste Gebot? Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine anderen Götter neben mir haben. Nicht die Menschenfurcht und nicht der Karrierefimmel und nicht der Stutz und nicht die bewusstseinserweiternden Substanzen, sondern Gott will dein Gott sein. Mega wichtig. Und alles andere, das dich von Gott trennt, Das darf keine Macht haben über dich. Und das ist wenn du das in dein Leben aufnimmst, das ist der erste Schritt in deine persönliche Erweckung. Wenn du bereit bist zu diesem Schritt, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht heute Morgen, wenn du dir die Nase zuhalten musst, wenn du zu deinem Chef in ein Gespräch musst, wenn du Unfrieden hast in deinem Haus, komm ins Segnungsteam heute Morgen und sag ihnen, sie sollen für deinen ersten Erweckungsschritt beten. Sie sollen das erste Gebot über dir ausbeten. Und dann fang an, dich dran zu halten. Es ist schwieriger, als es tönt. Aber mach es und du wirst sehen, wie du anfängst, Schritte zu tun aus dem Land Ägypten. Aber jetzt, die meisten von uns sind nicht dort, oder? Unser Leben ist fruchtbar. Gott hat uns die Oberhand gegeben. Wir leben unter Gottes Segen und wissen es auch, oder? Und auch an uns ist das Wort des Herrn heute, gibt es ein Wort des Herrn heute Morgen, das ist ja das Unangenehme. Er redet nicht nur, schimpft nicht nur mit unseren Nachbarn, sondern auch mit uns manchmal, oder? Wenn es dir gefällt im Lande deines Segens, wenn du schon an einem Segensort bist, das Wort des Herrn an dich heute Morgen ist, möchtest du noch länger an deinem schönen Ort bleiben? Gefällt es dir, wo du bist? Möchtest du dort bleiben? Auch daran hängt eine Bedingung. Und zwar ist das die Bedingung, dass wer einen Segen empfängt, dass wer Segen empfängt, der ist automatisch auch dazu berufen, ein Segen zu sein. Einen Segen empfangen kann man nicht trennen von einem Segen sein. Oder man sollte es nicht versuchen. Und das ist für viele von uns, die Gottes Segen erlebt haben, vielleicht schon jahrelang dauert es jetzt an oder Jahrzehnte. Schlaf nicht ein in deinem Segen. Steh auf, du Schläfer, du Schläferin. Erinnere dich an deine hohe Berufung. Und was ist unsere Berufung hier? Wir sollen Erweckungsträger sein in unserer Generation und für die kommende Generation. Das ist das Wichtigste, was uns Gott aufgetragen hat. Und das ist der größte Segen, den wir auf andere Menschen legen können. Ist, dass wir die vielen, die Gott nicht kennen, irgendwie mit ihm in Kontakt bringen, damit auch sie unter den Segen kommen. Erweckungsträger zu sein in deiner Generation. Hey, wer soll es machen, wenn nicht du und ich? Oder? Und wann sollen wir es machen, wenn nicht jetzt, oder? Wenn es uns so gut läuft? Ich möchte, du selber jetzt, wenn du merkst, wie dir der Wohlstand deinen geistlichen Schneid abgekauft hat, komm ins Segnungsteam heute Morgen. Sie sollen Erweckungsgeist auf dich legen. Und wir als ganze Gemeinde wollen jetzt eben auch uns wieder an unsere Berufung erinnern. Wir wollen nicht vergessen, wozu wir berufen sind, sondern es neu festmachen. Wir alle zusammen soll und jeder einzelne von uns soll ein Erweckungsträger sein für unsere Generation. Es geht um das ewige Leben unserer Kinder, unserer Verwandten, unserer Freunde, unserer Bekannten, es geht um unser Volk, es geht um unser Land. Komm, ich möchte beten, stehen wir auf. Und Kerstin, ja, und Band. Nachher sitzen wir noch mal ab und lassen es ein wenig einsickern. Und dann stehen wir noch mal auf und gehen einen Kaffee trinken, gell? Herr, ich danke dir für dein Wort, das uns mahnt, deinen Segen nicht einfach als gegeben anzunehmen und als Konsumentenrecht einzuklagen, weil so funktioniert es garantiert nicht. Herr, gieße deinen Erweckungsgeist aus über uns, über mir, und über uns allen und über dir auch, nicht deinem Nachbarn, nicht deiner Frau, nicht deinem Mann, über dir möge Gottes Geist Erweckung, das Wort Erweckung aussprechen. danke dir, Herr, dass wir schlauer sind und mehr Infos haben als die alten Israeliten. Wir müssen nicht die Gasse hinunter, bevor es wieder hinaufgeht. Wir bleiben oben, wo wir sind. Aber dazu braucht es Erweckung. Und dann werden wir noch weiterkommen. Segne dein Volk mit Erweckungsgeist heute Morgen. Sei gesegnet mit dem Geist Gottes heute Morgen, der in dir Erweckung wirkt. Schwach wird, stark wird in deinen Schwächen. Fülle wird in deiner Leere, auffüllt, wo dein Mangel ist. Und dann setzen wir es für Gott ein und sein Reich. Ich danke dir, Herr, dass du uns die Kraft gibst, über der größten Anfechtung zu stehen, die es gibt für dein Volk. Der ewige Wohlstand. Gieße deine Erweckung aus. Heute Morgen hier bei uns. Amen.
Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Not like you. Darkness you shine, out of the ashes we rise, there's no one like you, not like you. Our God is greater,
our God is stronger,
God you are higher than any.
God is healer,
our seven power, our God, our God. Our God is greater,
our God is stronger,
God you are higher than any other.
Our God is healer,
awesome in power, our God.
Our God.
And if mal singen. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. Our God. Das soll unser Gebet sein, Herr. Ich will anschließen mit dem Gebet. Dass du stärker bist und dass du zum Ziel kommst mit uns. Danke, hilfst du uns auch mit dem Heiligen Geist, dass wir uns abwenden können, wo wir unter die Knechtschaft vom Pharao gekommen sind. Du gibst uns Kraft und Mut, Schritt in die richtige Richtung, in deine Richtung zu machen. Ich möchte das ausbeten, dass jetzt die Zeit ist. Gottes Kraft ist da. Hab den Mut. Hab Mut und steh auf. Steh auf und büg dich nicht mehr länger unter den Pharao, sondern steh auf und lauf deinem Gott entgegen. Der Gott, der dich in die Freiheit führt. Der Gott, der dich füllt mit wahrer Liebe. Der Gott, der dich wiederherstellt und wohlgeordnet wird, rausführen ins verheißene Land. Das soll unser Bekenntnis sein und unser Gebet heute Morgen, Vater. Wir wollen uns nicht mehr länger beugen unter falsche Herrschaft, sondern wir wollen uns dir zuwenden. Und anerkennen, dass du Gott bist und dass du einen guten Weg hast für jeden von uns.